Meine Damen und Herren, ich bin also der ominöse Vertrauensmann und nach der Vorstellung der Jury und auch nach der Vorstellung der Neugründung des Kleist-Preises halte ich keine Laudatio, sondern versuche zu begründen, warum ich Alexander Kluge benannt habe. Ich mache dazu zunächst einen kleinen Umweg. In seiner politischen Biografie des Freiherrn vom Stein charakterisiert der Historiker Gerhard Ritter die Situation im Preußen des Jahres 1808 mit dem Vorschlag Gneisenaus, Preußen in ein einziges Partisanengebiet zu verwandeln. Ritter sagt, das Ganze eine förmlich von oben her organisierte Revolution, ausgemalt mit einer Fantasie, die sich gleichzeitig an den Vorbildern jakobinischer Schreckensherrschaft und ihrer Todfeinde der königstreuen Bauern in der Vendée genährt hat. Ein Feueratem durchweht diese Pläne, der unmittelbar an die wildesten Kriegsfantasien eines Heinrich von Kleist gemahnt, seinen Helden Arminius, den blonden Recken mit der Falschheit des Puniers, beschwor denn auch Gneisenau ausdrücklich. Ritter zitiert Kleists Gedicht Germania an ihre Kinder mit der Strophe: Rettung vor dem Joch der Knechte, das aus Eisenerz geprägt eines Höllensohnes Rechte über unseren Nacken legt. Dem Aufruf des hier beschworenen vaterländischen Kleist hat auf dem Höhepunkt der Nazi-Herrschaft ein Dichter geantwortet, der in bestimmter Hinsicht sein Werk und Wirken als Verpflichtung an das kleistische Werk verstand, Rudolf Borchert. In dem Gedicht Schatten vom Wannsee wird der Knechtung Preußens durch Napoleon die des gesamten Vaterlands durch Adolf Hitler entgegengesetzt. Wohin des Wegs in so viel Lorbeer schämen, mit den Pistolen in der Hand, kommst du ein zweites Mal den Abschied nehmen von einem solchen Vaterland? Willst du dies Vaterland nur wieder grüßen, zusehen, ob 100 Jahr und mehr an ihm vermocht, den Ajas Tod zu büßen des letzten Preußen ohn ein Heer? Die Antwort, die Borchert auf diese Frage gibt, lautet mit den letzten Strophe des Gedichts: Auf gehen ihm Katakomben neu, sein Haus ist, die Höhle flüsternd vom Verein, sag den Gefallenen, dass es mit uns aus ist und Abel tot, Deutschland ist kein. Wenn ich so rede und zitiere, entwerfe ich gleichsam ein Panorama, in dem ein Bild der Person und des Dichters Heinrich von Kleist erscheint, das nicht ohne Einfluss war auf die Begründung des ersten Kleist-Preises 1911 und auf die Kontroversen, die sich an der Geschichte dieses Preises ablesen lassen und die Herr Kreutzer geschildert hat. Wenn ich dieses Panorama heute aufrufe zur Neubegründung des Kleist-Preises 1985, so deshalb, weil ich auf diesem, wenn man so will, Umweg den Autor suchen und finden möchte, dem meiner Ansicht nach in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur am ehesten ein Preis zugesprochen werden kann, der den Namen Kleist trägt, Alexander Kluge. Und ich möchte das provozierend einleiten damit, dass ich der von Gerhard Ritter beschworenen vaterländischen Revolutions- und Partisanenfantasie Gneisenaus gleichsam kontrapunktisch ein Zitat entgegensetze aus dem von Alexander Kluge und Oskar Nicht gemeinsam verfassten geschichtssoziologischen Werk Geschichte und Eigensinn 1981. Dort heißt es: Die Geschichte der Arbeiterbewegung ist in Abwandlung eines Satzes von Marx das aufgeschlagene Buch der politischen Theorie, wie sie in konkreten Grenzkämpfen stattfindet. Man muss dabei quer lesen, das heißt sich nicht durch die Frage, ob in bestimmten Momenten dieses Dauerkampfes die Arbeiterklasse einen Sieg errungen hat oder eine Niederlage erlitt, irritieren lassen. Es können höchst unvollständige Politisierungen sein, mit denen gesiegt wird, und es kann ein vollständiges Beispiel politischer Produktion sein, dass dennoch eine Niederlage erlitten wurde. Der Kontrapunkt würde bedeuten, dass an die Stelle der Knechtung und des Siegs des Vaterlands die umfassendere politische Theorie tritt, die am Klassenkampf abgelesen werden kann. Der Ton liegt auf dem Begriff der politischen Theorie. In ihrem, wie Kluge nicht sagen, aufgeschlagenen Buch bildet die Geschichte der Arbeiterbewegung Beispiele aus und Paradigma. Was sich ablesen lässt, ist der definitive Übergang von nationaler zu erdumspannender übernationaler Geschichtserfassung. Das ist ein Kluges Werk und in Bezug zum Werk Kleists bedeutsam, weil dieser Übergang gleichsam die Wurzel dieses Werks bildet, weil das Heraustreten aus der vaterländischen Geschichtsauffassung und die Folgen und Folgerungen dieses Heraustretens für den Ansatz des Klugischen Werks zentral sind. In dem Buch Die Patriotin 1979 macht Kluge etwas von dem Übergang klar, mit Hilfe des Herr-Knecht-Schemas aus der Phänomenologie des Geistes. Kluge sagt: Deutschland zum Beispiel im Ersten Weltkrieg besteht aus Unsummen an Herr-Knecht-Verhältnissen. Man wird reiches Material dafür aufspüren, einerseits, dass es umschlug, andererseits, wie es in der eingreifendsten wechselseitigen Einwirkung keineswegs umschlägt. Beide Summen von Herr- und Knechtverhältnissen kämpfen aber, zum Beispiel in Verdun, gegeneinander in der Vorstellung, dass sich nur so bestimmen lässt, welche von beiden Nationen Herr oder Knecht wäre. In der Übersetzung nationalpolitischer Argumente in das Hegelsche Herr-Knecht-Schema führt Kluge das, was für Kleist und seine Zeit noch oberstes Ziel war, ad absurdum. Die Monostruktur des Gedichts Germania an ihre Kinder verliert ihren Grund und überlebt allenfalls in der Form von reaktionär-restaurativen Partikularstreitereien. Sobald die konkreten Vorstellungen von Knechtung und Befreiung, über die zum Beispiel Borchardt nicht hinwegkam, an deren Zersetzung erlitt, deren Zersetzung wie der beispiellose Nachruf auf den Tod des ehemaligen Kaisers Wilhelm II. Ein Zentralmotiv seiner Literatur war. Sich auflösen in Summen oder Unsummen von Herr- und Knechtvorstellungen wird wirksam allein der globale Widerstreit, der sich heute als Gipfeltreffen zwischen den USA und der UdSSR manifestiert. Und wenn es so aussieht, als ob ich hier lediglich eine geschichtsphilosophische These referiere, die man aus Kluges Werk erschließen kann, so nur deshalb, weil wir kaum noch daran gewöhnt sind, dass solche Thematik, solche Motivation, solche Argumentation für ein literarisches Werk bestimmend sind. Dass das bei Kluge der Fall ist und dass hier ein erster Ansatz für den Rückbezug auf die und die Rückbesinnung auf das Werk Heinrichs von Kleist zu suchen ist, zeigen schon die ersten Bücher, durch die Kluge bekannt wurde. Lebensläufe 1962 und Schlachtbeschreibung 1964. Auch das Private in den Lebensläufen lässt sich auf Brechungen zurückführen, die im Konflikt des Traditionsbewusstseins wurzeln. Stalingrad wird zum Paradigma eines aktuellen Versuchs militärgeschichtlicher Beschreibung, weil im Kampf um diese russische Stadt der Knick sichtbar gemacht werden kann, indem die Hypertrophie der Anmaßung, vaterländische Motivation direkt zu überführen in globale Herrschaft, unmittelbar in die Katastrophe mündet. Politisch und militärisch steht der Kampf um Stalingrad für den Größenwahn Hitlers, sich als Erben und Fortsetzer großdeutscher Politik die Welt untertan machen zu können, sie zu knechten. Dem entspricht literarisch und formal in der Schlachtbeschreibung die Auflösung des stellvertretenden Einzelschicksals, das etwa im Stalingrad-Roman von Plivier noch einmal restauriert worden war. In die Vielzahl von Einzelbeschreibungen und in die anonyme Dokumentation. Selbst die Lebensläufe und zusammenhängenden Charakterisierungen der leitenden Militärs sinken gleichsam in die Masse der Einzelzüge ein, gleichen sich der Mosaikstruktur des Massenschicksals an. Es gibt keine beispielhaften Helden in den Erzählungen und so kann man hier ergänzen in den Filmen Kluges. Der geschichtsphilosophischen Perspektive, die ich angesprochen habe, entspricht die Darstellung des Einzelschicksals als des Exponenten der überindividuellen Mächte und Entwicklung, eine Darstellungsweise, die im 20. Jahrhundert mit Alfred Döblin einsetzt. Das Individuelle, Personale, Private erscheint als das, als was es in den Titeln der Bücher, die Kluge mit Negt zusammengeschrieben hat, bezeichnet wird, als Erfahrung von Öffentlichkeit und als der Eigensinn der Geschichte komplettiert. Dem folgen auch die Titel der Prosabücher, die Kluge in den 70er und 80er Jahren veröffentlicht hat. Lernprozesse mit tödlichem Ausgang 1973, Gelegenheitsarbeit einer Sklavin zur realistischen Methode 1975, Neue Geschichtenhefte 1 bis 6, Unheimlichkeit der Zeit 1977, Die Patrioten, Texte, Bilder 1 bis 6 1979, Die Macht der Gefühle 1984. Das gebrochene Traditionsverhältnis, das in so etwas wie dem Abglanz vom Preußentum wurzelt, wird darin immer mehr als ein Erleiden von historischer Erfahrung gesehen, aber ebenso als Akt der zu Befreiung und Emanzipation von verlorenem und nicht zu restaurierendem Traditionsbewusstsein führt. Auch hier lassen sich immer wieder Varianten ablesen, die zu Antworten suchen auf das, was Heinrich von Kleist einst mit Michael Kohlhaas mit der Marquise von O. oder mit seinen Anekdoten als Frage gestellt hat. Selbst stilistisch, obwohl das hier die geringste Rolle spielt, könnte die Erzählweise Kluges den Anekdoten Anregungen verdanken. Etwas anderes kommt hinzu. So wie der historischen Einsicht im Werk Kluges die Verallgemeinerung, die Funktionalisierung und das Erleiden in der privaten Sphäre entspricht, so könnte man bei Kleist den Ursprung der Verknüpfung von tragischer Abhängigkeit von Öffentlichkeit und Privatem ansetzen. Im ersten Entwurf der Familie Schroffenstein sagt Antonio: Da sie, ich spreng auf alle Schlösser im Gebirg, empöre jedes Herz, bewaffne, wo ich es finde, das Gefühl des Rechts, den frech Verleumdeten zu rächen. Rodrigo antwortet: Das Gefühl des Rechts, o du Falschmünzer der Gefühl, nicht einen wird ihr Glanz betrügen. Am Klange werden sie es hören, an die Tür zur Warnung deine Worte nageln, das Rechtsgefühl, als ob sein anderes noch in einer anderen Brust als dieses gäbe. Diese extreme Verbindung der Begriffe Recht und Gefühl, ihre Verkoppelung als Gefühl des Rechts, Verwandlung in Rechtsgefühl und Konfrontation mit dem Falschmünzer der Gefühle, bezeichnen genau den Punkt, an dem das Öffentliche und das Private miteinander in Konflikt geraten, an dem sie sich zerfleischen und nur die gewaltsame Lösung der Tragödie einen Schluss findet. Denn jetzt steig ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht und grabe kalt wie Erz mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Fast alle Geschichten, Berichte, Dokumentationen, Bruchstücke, die Alexander Kluge in seinen Prosabüchern gesammelt hat, oft wie eine fortlaufende, nicht um Logik des Zusammenhangs oder Plausibilität des Erzählraums bekümmerte Beispielsammlung geschrieben und publiziert, kreisen um diesen Punkt. Aber wenn bei Kluge die Anonymisierung des Einzelschicksals gegenüber der Erzählweise Kleists, der Ausweitung und Auflösung der vaterländischen Monostruktur in die globale Geschichtsperspektive entspricht, so findet der tragische Konflikt Kleists seine Antwort in der Nachzeichnung jener merkwürdigen Gebrochenheit, die zugleich Aufgehobenheit bedeutet, wie sie Kluge bis heute interessiert. Was Kluge dabei entdeckt hat, ist entgegen dem Verhängnis des Gefühls die Macht der Gefühle. Im Vorwort zum gleichnamigen Buch sagt Kluge: Die schärfste Herausforderung für die Gefühle ist der Krieg. Er ist übrigens auch die schärfste Herausforderung gegenüber allen Projekten der Macht, solange er zu beweisen vermag, dass keine Macht ihn aufhalten kann. Und historisch konnte bisher keine Macht ihn aufhalten. Ich möchte Geschichten erzählen, wieso die Gefühle nicht ohnmächtig sind. Ich kann hier den Zusammenhang zwischen dem Buchautor Kluge und dem Filmemacher nicht übergehen. Müßig wäre es dabei, so scheint mir, der Spekulation nachzugehen, Kleist könne heute lebend Filme gemacht haben, statt Dramen zu verfassen. Film ist ein anderes Medium als Literatur, und diese Möglichkeit, das Medium zu wechseln, war zur Zeit Kleists nicht gegeben. Dessen Alternative war allein die zur Praxis des Berufs, des Kriegs, des Suizids. Im Vorwort zu dem Buch Die Patriotin hat Kluge gesagt, um ein Buch dieser Art zu verfilmen, müsste man 600 Stunden Film herstellen, das ist die Stärke. Die Stärke nämlich des Films, konzentriert etwas vorzuzeigen, wie auch die Stärke der Literatur und des Lesens so umfassend zu sein, dass kein Vorzeigeexempel sie einholen kann. Die Filme Alexander Kluges sind Exempel, die seiner Literatur gleichsam aufsitzen. Er hat immer wieder danach gegriffen, wo er mit dem Medium des Vorzeigens schlagkräftiger, deutlicher, wenn auch gröber sein wollte. Im Prinzip ist Kluge ein Autor. Ich breche hier ab. Ich habe versucht, ein paar Verbindungslinien anzudeuten, die zwischen dem historischen und einem heutigen Autor bestehen können, spekulativ oder nicht, weil ich nur so der Anforderung, den ersten Preisträger des neu eingerichteten Heinrich von Kleist-Preises als Vertrauensmann zu bestimmen. Ich habe diese Aufgabe nicht, wie viele der Vertrauensmänner des ersten Kleist-Preises, als Talentsuche verstanden, sondern als Versuch, Verbindungen herzustellen. Mitten im Bruch mit der Tradition, die nicht zu restaurieren ist, Tradition neu zu interpretieren, ja zu erfinden. Geschichte als Fragestellung und aktuelle Autorschaft als probierende Antwort darauf. Ein Fragment Heinrichs von Kleist lautet: Man könnte die Menschen in zwei Klassen abteilen, in solche, die sich auf eine Metapher, und zweitens in solche, die sich auf eine Formel verstehen. Deren, die sich auf beides verstehen, sind zu wenige. Sie machen keine Klasse aus. Diese wenigen, so möchte ich sagen, sind die wahren Autoren. Zu ihnen rechne ich den Autor Alexander Kluge.
Ich habe diese Rede von Helmut Heißenbüttel nicht gekannt und ich würde sehr viel lieber auf Sie jetzt im Dialog antworten. Die Form sagt aber, dass ich hier die Rede halte, die vorbereitet ist. Ich bedauere das, denn hier ist viel zuzusagen. Und ich kann eins bestätigen, im Prinzip bin ich Autor. Nicht? Also, das kommt mir sehr von Herzen, das ist nicht selbstverständlich. Ich könnte als Autor nicht leben, denn wenn wir sozusagen mit unserer recht arbeitsintensiven Woche, wenn man geschrieben hat, Texte geschrieben hat, dann können wir damit rechnen, dass wir etwa 3 Pfennig pro Zeile haben. Davon kann ich meine Familie nicht nähren. Also es ist auch mit der vergröbernden Tendenz des Filmemachens mit verbunden, dass man damit einen Broterwerb hat, einen Beruf hat und als Autor heute nur im sehr imaginären Sinne einen Beruf hat. Meine Damen und Herren, am 22. November 1811 findet nachmittags die gerichtliche Untersuchung in Sektionen statt. In den Abendstunden werden die 2 getrennten Särge für Frau Vogel und Heinrich von Kleist beigesetzt. Es geht von diesem Tod eine hermetische Wirkung aus. Etwas schließt sich ab. Es heißt, ein Mann, der mit 35 Jahren stirbt, ist zu jedem Zeitpunkt seines Lebens ein Mann, der mit 35 Jahren stirbt. Soweit das literarische Zitat, Kleist war 34, als er starb. Es scheint mir falsch, anlässlich der Verleihung eines Literaturpreises, der den Namen Heinrich von Kleist trägt, eine chimärische Annäherung an Heinrich von Kleist zu versuchen. Er würde das abwehren, auch wenn ich es nur durch Interpretation eines einzelnen Textes versuchen würde. Wenn es jemand gibt in der deutschen Texttradition, der auf der Differenz beharrt, dann ist das Heinrich von Kleist. Ich halte also auseinander. Erstens die Empfindung, die ich dabei habe, dass der Vertrauensmann der Jury, Helmut Heißenbüttel, das ihm anvertraute Vertrauen auf meine Texte überträgt. Mich berührt dabei besonders, dass Helmut Heißenbüttel dies seit den ersten Texten, die ich geschrieben habe, seit den Lebensläufen, eigentlich beharrlich tut, bis heute. Im Klartext gesprochen, von Reich Ranitzky werde ich nie einen Literaturpreis kriegen und ich bin stolz darauf, dass ich ihn von Helmut Heißenbüttel bekomme. Zweitens, die lange Unterbrechung, in der dieser Preis nicht verliehen wurde. Sie müssen sich vorstellen, das ist die Zeit, in der ich lebe. Ich bin 1932, in dem Jahr, als Else Lasker Schüler den letzten Heinrich von Kleist Preis bekam, bin ich geboren. Und ich glaube, dass die 13 plus 40 Jahre Pause vielleicht doch eine Zeit sind, die einen Zusammenhang darstellt und in der die Trennmarke von 1945 nicht ausreicht, um diesen Zusammenhang wirklich mit einer Zäsur zu versehen. Drittens, die Reihe der Preisträger. Und das sind sehr große Fußspuren, möchte ich mal sagen, für die etwas kleineren Füße, literarischen Füße unserer Jahre. Und da mich das berührt, wie Sie verstehen können, dass zum Beispiel Robert Musil unter den Preisträgern ist, ein Mann, bei dem ich der Meinung bin, dass wenn ich sozusagen meine Aufgabe richtig verstehe, ich wenigstens einen oder anderen Faden von dem Werk, das er liegen gelassen hat, nicht? Er hat ja seinen Roman nicht vollendet, dass ich das fortsetze, dann gibt das meiner Arbeit einen Sinn. Und Sie müssen mir erlauben, dass ich heute bei meinen Versuchen, mich auf nicht chimärische Weise an Heinrich von Kleist anzunähern, diesen Preisträger Robert Musil als eine Art Relaisstation nehme, damit ich es die Annäherung an Kleist auf eine mir wirkliche Weise machen kann. Ich beginne mit dem Horizont 2er Jahrhunderte. Im Frühjahr 1942 macht Robert Musil in seinem Häuschen in Genf, das er während seines Exils bewohnt, verzweifelte Versuche, die von ihm kompilierten Textmassen zum seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« endgültig zu bearbeiten. Darüber stirbt er im April. Draußen, außerhalb Schweizer Bodens, bewegen sich Geschichtsmächte. Ein Umbau Europas findet momentan statt. Konfrontationen des industrialisierten Kriegs. Musil scheint sich um dieses aktuelle Geschehen nicht gekümmert zu haben. Er behandelt fast ausschließlich 2 Jahrzehnte, die seine Aufmerksamkeit magnetisiert haben. Und diese Aufmerksamkeit rechtfertigt er, weil das, was sich zwischen 1890 und 1910, das sind die 2 Jahrzehnte, die ihn beschäftigen, vorbereitet hat, als Fortsetzung des 19. Jahrhunderts mit anderen Mitteln, die Tendenz hat, die ganze Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts zu verschlingen, sich gewissermaßen zur Zukunft kannibalisch zu verhalten und quasi ein imaginäres Jahrhundert zu erzeugen. Dieses sind die Kräfte, die er beschreibt, die ihn übrigens im Abschluss seines Textgebäudes immer wieder behindern, die zum Ersten Weltkrieg führen. Eigentlich kann man sagen, das große Romanfragment, das ja fast, also 1800 Seiten umfasst, beschreibt eigentlich nichts weiter als die Vorbereitung des Ersten Weltkriegs, und zwar aus der ganz komplizierten Person, einem Personenkreis, der für das Entscheiden nicht entscheidend ist, der also das Besondere darstellt zur allgemeinen Entwicklung, das am wenigsten fassbare, Menschen, die sich selber als Nebenfiguren betrachten. Dies ist die Aufgabe, die er sich stellt und die er nicht bewältigt, was ich für eine absolute Qualität halte, ja, für Gewissenhaftigkeit halte. Und davon lässt er sich nicht ablenken durch die Erfahrungsmassen zwischen 1939 und 1942. Inzwischen haben wir nur noch 15 Jahre bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem wir das 20. Jahrhundert verlassen. Wir haben also erneut Fernsehsiegel. Robert Musil beschreibt das letzte Fernsehsiegel vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Und wir sind eigentlich jetzt bereits die Chronisten vom 20. aufs 21. Jahrhundert. Und dieses Jahrhundert hat offenkundig wenig authentische Arbeit geleistet. Man könnte sagen, dieses 20. Jahrhundert muss nachsitzen. Besteht aus eigentlich einer Fortsetzung des 19. Jahrhunderts, wie ich sagte, mit anderen Mitteln. Es kopiert dieses letzte Jahrhundert. Und wenn man beide Jahrhunderte als einen Text wirklicher Verhältnisse liest, so handelt es sich um eine übermäßig lange stillstehende Zeit. Ich muss noch hier etwas noch stärker in Ihre Aufmerksamkeit rücken, was ich für mein Selbstverständnis halte und wo ich die Verbindung zu Heinrich von Kleist suche. Ich bin der Meinung, dass wir nicht als Robinsone auf einer einsamen Insel sitzen, wenn wir Texte schreiben. Natürlich arbeiten wir einzeln, individuell. Aber gerade das ermöglicht eine Verbindung zu denjenigen, die früher gearbeitet haben. Und deswegen nenne ich hier dauernd Robert Musil, um anzudeuten, dass wir in einem imaginären Laboratorium mit anderen Menschen, die es ernst meinen, leben, wenn wir mit unserem Bleistift vor einem Stück Papier sitzen. Und nicht ich schreibe Texte, sondern ich schreibe Texte, wenn ich davon absehen kann, dass ich ich bin. Es ist eine extrem sachliche Tätigkeit zwischen meinem Gefühl, und das habe ich von Eltern, Voreltern und wem ererbt, der Außenwelt und den Worten, die ihre eigene Widerspenstigkeit habe, zu vermitteln suche. Wie Kleist sagt, denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß. Das sagt er in der Arbeit über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Dies ist aber eben nichts Einsames, wie ich sage, denn es ist die Anknüpfung an frühere Autoren. Ich kann es nur bemerken, dass sie durch mich hindurch sprechen. Es verhält sich hier mit den Texten ähnlich wie mit der Musik. Die früheren Komponisten reden durch die aktuellen Komponisten hindurch. Wenn ich versuche, mit einer frühen Kinderzeit in den 30er Jahren, also Emotionen, die sich von ihrem Zeitort nicht wegbewegen, weil meine Eltern ja da sitzen, und das sind die konkreten Eltern von 1936 beispielsweise, und die geben mir ein Motiv. Und mit diesem Motiv untersuche ich Phänomene des Fernsehsiegels des 20. Jahrhunderts, also am entlegenen Ort. Und da hängt meine Navigation von anderen Autoren ab. Zunächst von Robert Musil und dann, wenn Sie so wollen, von Heinrich von Kleist heute Abend. Und es geht mir aber um die Chiffre unseres Doppeltjahrhunderts, des 19. und des 20., das zum 31.12.1999 nur kalendarisch endet. Die Jahrhunderte enden ja nicht an einem festen Silvesterpunkt. Denn nicht wirst du verlangen, dass ich mit deinen Augen sehen soll. Das ist übrigens auch aus den Schroffensteinern. Ich bin geboren und aufgewachsen in Halberstadt am Harz. Lassen Sie mich hier eine Verbindung suchen. 3 Jahre nach Musils Tod, im April 1945, trifft über Halberstadt eine Bomberbrigade ein. Sie ist auf Flugplätzen in Südengland gestartet. Keiner der Besatzungsmitglieder hat eine denkbare Beziehung zu der Stadt, die unter den Kampfflugzeugen liegt. Diese haben eigentlich die Aufgabe, Stendal zu bombardieren, melden aber bei strahlendem Himmel Wolkenbedeckung drei Viertel, das heißt unsichtige Witterung, drehen als eine kolossale industrielle fliegende Gruppierung nach Halberstadt und laden ihre wertvolle Fracht über der Stadt ab. Der Kustos des Gleimhauses, es bewahrt das Andenken an den Dichter Gleim, der im 18. Jahrhundert lebte, Herr Frischmeier, hat den Bombenhagel überlebt. Jetzt aber bemerkt er, dass von der Burgtreppe her und dem hohen Weg Feuer hereinkriecht. Der gebildete und bebrillte Mann überzeugt drei ortsfremde Feuerwehrmänner, dass sie ihm helfen, das Gleimhaus zu retten. Die fragen, warum sollen wir eigentlich diese paar Ölgemälde und wackeligen Tische hier mitten im Feuersturm, der uns von unseren Kameraden und Führern weggesprengt hat, unbedingt retten? Was ist daran wichtig? Kustos Frischmeier antwortet, das Andenken Gleims. Und hier liegt etwas, was mich immer wieder verwundert. Woher kommt das Motiv für exzessiv freiwillige Taten? Die drei Männer hatten mit Gleim nichts im Sinn. Der Kustos Frischmeier gefiel ihnen mit Sicherheit nicht. Er war geizig, hat ihnen vermutlich nicht einmal einen Imbiss angeboten und ein Museum in Halberstadt führt so etwas auch nicht. Und sie haben sich eingesetzt und das Gleimhaus gerettet. Hier nun im Gleimhaus haben wir Orte, die der Fuß des Heinrich von Kleist betreten hat. Er hat Gleim, wie man weiß, besucht. Man muss die Texte von Arno Schmidt lesen, um wiederum die Welt, in der Gleim ein Nestor der deutschen Literatur ist, zu empfinden. Das Gebäude dazu, der Parkettboden, ist durch den Einsatz dreier unzuständiger Feuerwehrmänner bewahrt und wird von Putzfrauen des VEB Putz- und Pflegedienstes Halberstadt gewartet. Für Kleist ging es um die Reise, die im April 1801 begann, 18. Mai Weiterfahrt mit eigenen Pferden, Halle, Halberstadt, Wernigerode, Brockenbesteigung, Goslar bis Paris mit der Schwester. Ich habe diese Verknüpfung zwischen Bombergeschwadern, Feuerwehrmännern, Museumswärtern, Parkettböden des 20. Jahrhunderts und einer Reise Heinrichs von Kleist von 1801 nur erzählt, um die Entfernung anzudeuten. Es ergäbe sich die gleiche Differenz, wenn wir Kleist bei Wieland in Osmanstedt einquartiert sehen, wo er sich in die Tochter verliebt. Wir vergessen zu leicht, dass dieser Kleist 23 Jahre im 18. Jahrhundert und nur 11 Jahre im 19. Jahrhundert gelebt hat. Dies ist der erste Punkt meiner Rede. Ich rechne Heinrich von Kleist zum 18. Jahrhundert. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil seine Texte zur philosophischen Sprache hin offen sind. Gedanke und Empfindung sind nicht zweierlei. Ich möchte einen Moment verweilen bei dieser Nahtstelle zwischen 18. und 19. Jahrhundert, die einiges von der Prägung Kleists offensichtlich auch zerreißt. Zwischen zwei Jahrhunderten ist eine Nahtstelle eine Sache von 30 Jahren, kann auch von 20 Jahren sein. So würde man sagen, 1918 zu Silvester weiß ich, wie es in dieses Jahrhundert mit den Menschen meint. Das weiß ich im Jahrgang 00, im Toilettenjahrgang nicht. Zwischen allen Jahrhunderten, zunehmend aber zwischen dem 18. zum 19., 19. zum 20., sind diese Zonen der Ungewissheit Zonen neuer Möglichkeiten und Zonen von Blockierung. Das 18. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert der Aufklärung. 1781 erscheint die erste Auflage der Kritik der reinen Vernunft. 1789 durchrauschen die Nachrichten von der Französischen Revolution Europa. Auch diese Französische Revolution wendet sich aber sehr rasch von der Aufklärung ab und es entstehen Prozesse, die das 19. Jahrhundert, von dem man aber sagen kann, erst nach 1815 sieht man, was das ist. Ja, was sich hier mit Westorientierung Preußens, mit Heiliger Allianz, mit Umverteilung der Länder nach dem Wiener Kongress, mit voller Reaktion entwickelt. Wir sitzen hier in einer Bibliothek, der Preußischen Staatsbibliothek, dem Nachbau davon. Dies ist nun ein ganz anderes Gebäude als das, was ursprünglich mal die Preußische Staatsbibliothek ist. Und wenn Sie lesen, wie der preußische Kultusminister Altenstein nach 1815 beschreibt, was man mit den Büchern des 18. Jahrhunderts machen soll, dann würden Sie merken, was jetzt am 19. Jahrhundert neu ist. Er sagt, man muss diese Bücher alle vernichten, da man das mit Zustimmung der Menschen nicht kann, muss man sie verstecken. Diese Bücher gehören arbeitsteilig in die Magazine, wo sie der Nutzer nur über kleine Zettelchen von Papier erreichen kann. Sie gehören also anstaltsmäßig isoliert, wie in eine Strafanstalt, wie in eine geschlossene Abteilung. Dies, sagt er, im Sinne der Heiligen Allianz, willfährig, gegenüber dem, was die Verbündeten möchten. Ich erwähne das, weil hier ein Jahrhundert einsetzt, in dem lauter Trennungen das Kennzeichen sind. Empfindung und Denken wird getrennt. Die Welt der gesellschaftlichen Praxis und die Welt der Romane trennt sich auf. Die Welt des Gemeinwesens und die Welt des guten Willens und der Moralität werden voneinander tendenziell getrennt. Es werden auch die Zeiten aufgetrennt. Es entsteht ein Romanrealismus, der mit einer Einheitszeit Ordnung schafft zwischen den Zeiten. Ich war, ich bin, ich werde sein. Das ist für jeden von uns eine Einheit. Ich kann nicht empfinden, ohne das Kind in mir wachzurufen, dass ich ja war. Und die Eltern, die dieses Kind beeinflusst haben. Ich kann ohne Hoffnung überhaupt gar nicht sprechen, ich wäre gelähmt. Und ich kann in diesem einen Moment nicht entbehren, in dem noch etwas zu entscheiden zu sein scheint. Dies nennen wir Gegenwart. Und insofern sind die drei grammatischen Zeiten, ich habe jetzt nur die einfachen erwähnt, sind in jedem Moment, bei jedem Gedanken, bei jeder Erinnerung, bei jedem Vergessen, bei jeder Tätigkeit präsent. Es gibt nicht eine Zeit, wie es uns dann die Romankunst und die neue Poesie des 19. Jahrhunderts weismachen will. Dies ist bei Kleist noch in der vollen Zerrissenheit des alten Zeitbegriffs deutlich. Ich komme da nachher nochmal drauf. Ich sprach von der Nahtstelle zwischen diesen beiden Jahrhunderten, einer Nahtstelle, bei der besonders offene Formen entstanden sind. Nicht nur bei Kleist, bei Hölderlin genauso. Und in diesen über drei Jahrzehnten sich hinziehenden Nahtstelle dieser beiden antagonistischen Jahrhunderten entstehen drei Neuigkeiten, während die Einzelkräfte miteinander ringen. Der Volkskrieg, die Industrialisierung und die Kodierung einer neuen Zärtlichkeit. Ende des 20. Jahrhunderts, also in unserer Zeit, geht es darum, diese drei elementaren Prozesse, die im frühen 19. Jahrhundert beginnen, die sich Ende des 18. Jahrhunderts formulieren, in ihrer gewandelten Gestalt wiederzuerkennen. Im Griff nach den Sternen, was der industrialisierte Krieg tut, im Abschied von der klassischen Industrie und als jene chimärische Wende zu neuer Subjektivität, zur Rückwendung zu den 50er Jahren, obwohl die 50er Jahre ganz anders waren, nicht? Also zu gedachten 50er Jahren, die wir als neue Innerlichkeit aufweisen können seit der Wende. Die politische Wende ist dazu nur ein Beiwerk. Ich möchte wieder zurückkommen zu meiner vorsichtigen Annäherung an Heinrich von Kleist und insbesondere jene Zeit, die so unterschieden ist von uns. Revolution in einem anderen Land. Wir können uns das nur ganz schwer vor Augen führen, was es bedeutet, dass in Frankreich eine Revolution stattfindet und die Deutschen, übrigens in mehrere Staaten geteilt, Zuschauer sind. Ganz generell sind preußische Patrioten, süddeutsche Patrioten Zuschauer eines ihnen zunächst verschlossenen Geschehens. Ob es um die Gewerbefreiheiten in England geht, ob es um die Revolution in Frankreich geht, sie sind Zuschauer. Sie sitzen an einem Logenplatz, sie haben Zeit zur Empfindung, ja, und keine Möglichkeit, etwas zu tun, außer in Expeditionsstreitkräften zu dienen. Alles dies könnte ich jetzt an den Schroffensteinern im Variant des zerbrochenen Krug, in der Erzählung der Zweikampf, am Kohlhaas-Thema Ihnen jetzt andeuten. Ich könnte es auch andeuten in seinen Einflüssen am Bedeutungsüberhang, den die einzelnen Formulierungen Kleists haben. Wenn es heißt im zerbrochenen Krug, die Nacht von gestern birgt ein anderes Verbrechen noch als bloß die Krugverwüstung, dann haben Sie in dem Ausdruck Krugverwüstung ein neues Wort, das klingt wie Landesvertreibung. Und Sie haben in dem Ausdruck die Nacht von gestern eigentlich einen Titel, einen Schatten, nicht, der weit über das hinausgeht auf die Anspielung, dass man sagt, gestern Nacht. Und das ist nicht ohne Grund, dass die Worte sich metaphorisch aufladen, weil sie im Grunde von mehr berichten, als in der Szene präsent ist. Man weiß, dass Kleist 1801 in der Schweiz einen neuen Lebensanfang suchte. Er für seine Person wollte eben nicht Zuschauer nur bleiben. Er beabsichtigte, seine Verlobte für einen solchen biografischen Riss zu interessieren. Er wollte einen Bauernhof kaufen auf dem Lande, das heißt in der Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt bewegte ihn das Projekt, dass es entscheidend für Europa darauf ankäme, dass die französischen Revolutionäre und die aus der Revolution entstandenen gewerblichen und technischen neuen menschlichen Eigenschaften endlich anfangen, Kant zu lesen. Man könnte es auch so auffassen, dass hier eine Variante des Partisanentums, des neuen Patriotismus, von dem Helmut Heißenbüttel vorhin gesprochen hat, sich dahin wendet, dass man die Interessen preußischer Patrioten und die Interessen der Patrioten des neuen Frankreichs miteinander verbindet. Und man muss sich das einen Moment vorstellen, was wäre das für ein handwerkliches Europa, das Kopf- und Handarbeit in den Geist des Patriotismus einbringt auf diese Weise. Ich möchte es Ihnen einen Moment an einer Szene darstellen. Die Pioniere der geschlagenen napoleonischen Armee, die aus Russland zurückflutet im Winter 1812, der Pioniergeneral Eblet zwischen seinen Mannschaften, stehen bis zur Brust im Eiswasser der Beresina, aber die Brücke wird geschlagen. Für den grotesken Zweck, dass ein paar Reste der großen Armee zurückfluten. Alle diese Pioniere sterben am Übermaß ihres Einsatzes in den folgenden Tagen. Und setzest du nicht das Leben ein, so wird es dir nicht gewonnen sein. Diese Haltung und nicht die Sprache der Kommuniqués des Usurpators, also Bonapartes, sind das, was die jungen Menschen in Preußen und Süddeutschland begreifen könnten. Es gibt außerdem reale Kooperationen im westfälischen Königreich. Straßen, Pappelalleen, aber abgespalten von emotionaler Kommunikation und von patriotischem Geist. Sie entstehen aus der Zusammenarbeit zwischen französischen Ingenieuren und deutschen Arbeitskräften. So wie später Eisenbahnnetze aus preußischem Ingenieurgeist entstehen, in umgekehrter Richtung, deren Automatismus für Truppentransporte den August 1914 programmiert. Es scheint mir ein Kernmotiv der Partei des guten Willens in Heinrich von Kleist zu sein, dass diese Separationen so unnötig sind und so unwirklich, wenn auch im Reich der Tatsachen zwingend und wirklich, wie er das in den Schroffensteinern beschreibt. Die Möglichkeit eines kooperativen Zusammenhangs auf dem Kontinent ist durch die Schlacht von Waterloo abschlägig entschieden worden, wenn es überhaupt je diese Chance gab. Die Londoner Börse und nicht ein Pulsschlag der Vereinigten Handwerker hat Europas Geschicke und die auf dem übrigen Planeten für die folgenden zwei Jahrhunderte geprägt. Jetzt wandert solche babylonische Programmwelt mit dem Verlust an eurozentrischer Orientierung ab an die Pazifikanrainer, die Gegenfüßler, würde Kleist sagen, und die Kalifornier, handlich für dramaturgisch bewusste Präsidenten und für Hollywood. Neue Männer, die bereit sind, sämtliche Entschlüsse, sämtliche Irrwege und Aufspaltungen nochmals zu vollziehen, so als ginge es darum, ein neues Doppelpaket vergesslicher Jahrhunderte in Gang zu setzen. Das konnten sie in Genf sozusagen dramaturgisch gestaltet sehen. Ein anderer aktueller Bezug. Ich betone immer wieder, hier sind Missverständnisse im Spiel, aber aus Missverständnissen kann man Berührung erzeugen. Man kann es direkt nicht mit jemandem, der 200 Jahre zuvor ernsthaft gearbeitet hat und ein hermetischer Mensch ist. Also ein anderer aktueller Bezug für mich sind die Berliner Abendblätter Nummer 1 bis 74, die Kleist veröffentlichte. Sie wissen, dass Kleist sich davon ernähren wollte. Er versprach sich etwas davon, Journalist zu werden, eine Boulevardzeitung, gewissermaßen ein neues Medium herauszugeben. Herr Lahnstein als moderner Medienunternehmer bei Bertelsmann oder Dieter Stolte als Intendant des ZDF haben noch nie und werden niemals Sendungen selber produzieren. In dem Kleistschen Entwurf der Berliner Abendblätter ist der Unternehmer, Direktor, Intendant, Autor, Erfinder von Geschichten, Kolporteur der täglichen Polizeiberichte. Er ist, wie es in der Sprache der Ministerpräsidentenkonferenz heißt, selbstständiger Programmproduzent des deutschsprachigen Raums. Praktisch wird zu diesem Zeitpunkt die von französischen Agenten argwöhnisch beobachtete preußische Öffentlichkeit wie eine geschlossene Anstalt geführt. Hier Unternehmertum anzusetzen, ist gewiss verfrüht. Die Unternehmung bricht nach der 74. Ausgabe dieses hinreißenden Blattes zusammen, dem wir ein Stück Kleistsche Kürze, überhaupt die kurze Prosaform und die Verbindung von Nachricht, Reflexion und Geschichten verdanken. Keine unserer Zeitung setzt das heute fort. Eine Arbeit wie die über das Marionettentheater oder auch die Entstehung, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, entstammen diesen Berliner Abendblättern, die von Botenjungen abends gegen 10 Pfennig, ich weiß die Währungsform jetzt nicht genau, ja, abends in Berlin herumgetragen wurden, an den Mann gebracht wurden, und wie ein Gastwirt sitzt Kleist dahinter und freut sich über jeden einzelnen Käufer. Er zählt die Karten, die verkauften Exemplare. Ja. Diese Arbeit ist nie fortgesetzt worden und bedarf dringender Fortsetzung. Ich komme zum nächsten Punkt, Zweikampf in kriegerischer Feier. Kleist gebraucht die Metapher des Krieges, genau wie das Clausewitz tut, als Zweikampf. Ich lebe, ich breche durch, heißt es. Dies geht von einem gegenständlichen Bild des Kampfes aus. Ich kann meinen Gegner fassen. Er ist gegenständlich, ich kann mit ihm ringen. Im Taumel wunderbar verwirrter Sinne überträgt sich solcher Krieg auf die Beziehungen, die Leidenschaften. Ein immer wiederkehrender Beweis für Liebe, für Vertrauen unter Liebenden liegt darin, dass der Geliebte oder die Geliebte aus dem vermeintlichen Giftbecher trinken. Sie nehmen von dem geliebten Wesen das Gift in Kauf. In Mann ohne Eigenschaften, Seite 1619, findet sich die Notiz: Ulrich Agathe ist eigentlich ein Versuch des Anarchismus in der Liebe, der selbst da negativ endet. Das ist die tiefe Beziehung der Liebesgeschichte zum Krieg. Zur Zeit, in der das Wort kriegerische Feier niedergeschrieben wird, in der Penthesilea, haben wir die Anfänge des industrialisierten Kriegs. Die Masse der Kriegswerkzeuge, Menschen, Waffen, nach Departements und Divisionen neuerdings eingeteilt, nach dem Vorbild von Werkzeugen konzentriert als Hammer, Amboss, Zange, die Flankenbewegung sozusagen wäre eine Zange, zeigt den Beginn instrumentalisierten Kampfes. Zu Hause entsprechen dem biedermeierliche Wohncharaktere und Gefühlscharaktere. Zärtlichkeit, Wärme, aber arbeitsteilig angeordnet. Kaltherzigkeit für die Söhne, die in den Winterweltzug geschickt werden. Kaltherzig für die Töchter, die in öde Ehen, in Kaufmannsehen geschickt werden. Warmherzigkeit für jedes neu auf dem Planeten ankommende Kind. Die Art dieser seelischen Wohnungen des Jahrhunderts besagt, innen ist es warm, draußen ist es kalt. Hegel spricht von der punktuellen Hitzigkeit und der punktuellen Eiseskälte, die in dem sogenannten Gefühl dieser Überlieferung zentriert ist. Industrie, Volkskrieg und neue Zärtlichkeit enthalten embryonal den gleichen Kern. Die Zärtlichkeit ist um nichts besser als der Krieg. Und wenn ich diesen Kern jetzt nicht vom 22. November 1811, sondern vom 31. Dezember 1918 hier in Berlin betrachte, einem Zeitpunkt, bei dem ich sehe, wie es mit dem 20. Jahrhundert gemeint ist, dann kann ich sagen, dass die Zeichen von Verdun schon in der frühesten Phase angelegt sein müssen und von Kleist bemerkt worden sind. Ich muss Ihnen einen Moment hier den Silvester 1918 kurz ins Gedächtnis rufen, weil das ist uns nicht ganz so gegenwärtig vielleicht. Aber Das ist der Zeitpunkt unmittelbar nach Ende von 4 Jahren Erster Weltkrieg, nach der Novemberrevolution, ein Moment, in dem hier in Berlin keine Regierung herrscht. Da sind die Regierungssozialisten, da sind die Spartakisten, da ist die 4. Gardekavallerie-Schützendivision. Das ist ein Wirrwarr. Wilmersdorf ist rechts, der Berliner Osten ist links, was immer das ist. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Berliner Westen wie die Wilden feiert. Sie können es in der Vossischen Zeitung im Inseratenteil zu Silvester 1918, einem Dienstag, nachlesen, was alles geboten wird, womit man alles diesen Weltkrieg zu leugnen bereit ist. Und währenddessen nicht weit von hier in der Leipziger Straße 3 im Preußischen Landtag, dem sogenannten Herrenhaus, wo Bismarck seine Reden gehalten hat, da kannten die Spartakus-Leute den Hausmeister. Da konnten sie in der Nacht rein. Und in der Nacht von Silvester auf Neujahr gründen sie dort die Kommunistische Partei. Rosa Luxemburg spricht für den Parteivorstand und hält die Rede über Soldaten, Proletarier in Uniform. 19 Tage später ist sie tot. Und wenn Sie jetzt die rote Fahne zur Hand nehmen und da den Inseratenteil betrachten, dann sehen Sie inseriert, Ernst Lubitsch, der große Lustspielregisseur, veröffentlicht als Antwort der Filmwirtschaft auf den Ersten Weltkrieg Carmen. Und zwar als Räuberpistole gestaltet mit Pola Negri. Und wenn Sie jetzt dieses Carmen nehmen und daran denken, dass 1984 7 solche Carmen uns entzückt haben, ja, dann merken Sie, wie stark der Bewusstseinsfortschritt in unserem Jahrhundert sich vollzieht. Ja? Zurück zu Kleist. An diesem grimmigen Kriege, bei dem er sich ganz verjüngte, sagt er. Aber er sagt auch, geh meine Sinne reißen. Von dem Mörder seines Bruders heißt es, dass er antwortet, die Vernichtung seiner Seele verbergend. Hätte ich dir, heißt es an anderer Stelle, fuhr er fort, ins Auge sehen können, so hätte ich, auch wenn alles Übrige an dir schwarz gewesen wäre, aus einem vergifteten Becher mit dir trinken wollen. Krieg und Liebesbeziehungen, die zwei Metaphern des Ernstfalls. Es sind die Fälle, von denen Clausewitz sagt, dass die Irrtümer, die man aus Gutmütigkeit begeht, die schlimmsten sind. Der Gegner fährt in die Lücke meines Irrtums. Es geht um Bewegungen, bei denen weder der Wille des einen noch der des anderen, es wird ja einer Wille durch den anderen gebrochen, für das realistische Resultat maßgebend sind. Man müsste auf die Resultante blicken. Jeder Physiker täte das. Die gesamte subjektive Prägung des Menschen nach dem Kanon des 19. Jahrhunderts aber blickt auf den eigenen und auf den gegnerischen Willen, nicht auf die Bewegung beider. Man kann auf diese Weise seit mehr als 200 Jahren, ja von jeher, weder auf den Krieg noch auf die Liebesfähigkeiten, Selbstbewusstsein, Autonomie und menschliche Würde gründen. Das ist Kleists Dauerthema, das ist unser ungelöstes Problem.